Heute habe ich Anke und Julia zu Gast. Sie sind die GründerInnen von Nice, dem leckersten Eis in ganz Mainz, wie ich finde. Durchaus mit sehr besonderen Sorten und nicht umsonst unter die besten Eisdielen Deutschlands gewählt. Nebenan, kennst du? Dein neuer Lieblingspodcast mit Geschichten aus dem Alltag für den Alltag. Um neue Blickwinkel für Themen, die vielleicht bisher gar nicht in deinem Fokus waren, zu finden, spannende Geschichten zu erzählen, Menschen von nebenan eine Bühne zu geben und vor allem, um dir Freude zu machen. Los geht's! Viel Spaß! In diesem Podcast geht es ja darum, dir Geschichten zu erzählen, Menschen und Innovationen vorzustellen, die ich spannend und inspirierend finde. Aber bevor ich jetzt schon zu viel vorwegnehme, sage ich herzlich willkommen bei Nebenan kennste. Mögt ihr euch einfach nochmal selbst vorstellen?
Hallo.
Hallo.
Ja, vielen Dank für die Einladung zunächst mal. Ich bin Julia.
Und ich bin Anke. Hi.
Hello.
Ihr seid ja, wie ich gerade gesagt habe, die GründerInnen von Nice. Wie kam es dazu, dass ihr eine Eismanufaktur gegründet habt? Was seid ihr eigentlich von Beruf? Wie nennt man das? Und ja, was braucht es, um so ein Unternehmen überhaupt auf die Beine zu stellen? Das sind jetzt viele Fragen in einem. Vielleicht können wir so ein bisschen sortieren.
Also vielleicht zunächst einmal, Anke und ich haben uns im Studium kennengelernt und zusammen Medienwirtschaft in Ilmenau bei Erfurt studiert. Und sind dann zum Hauptstudium nach Mainz gewechselt und haben hier zwei Häuser weiter vom Laden am Gartenfeldplatz in der WG gewohnt. Und diese Idee, einen eigenen Laden zu haben, hatten wir eigentlich schon relativ
lange.
Ja, genau. Wir hatten uns die Anna Batterie früher, also jetzt die aktuelle Fette Henne, hatten wir uns auch mal angeguckt. Und da war aber so der Punkt, nach dem Studium können wir jetzt nicht ein Café aufmachen. Da würden unsere Eltern im Karree springen. Und ja, deswegen haben wir erstmal gearbeitet. Ich war bei einer Unternehmensberatung und Anke in einer Werbeagentur. Und dann wurde dieser Laden, wo früher ein Bäcker war, frei, beziehungsweise dann kam so ein Handyladen rein und da dachten wir so, oh, wie schade, so ein Laden hier an dem tollen Platz, total blöd. Wenn der weg ist, machen wir was Schönes rein. Und dann war das ein halbes Jahr, glaube ich. Dann
maximal
war der schon wieder raus.
Ja.
Und dann haben wir hier im Haus geklingelt und gefragt, wer der Vermieter ist, weil wir dann dachten, dann machen wir jetzt was rein.
Ja.
Und dann haben wir halt überlegt,
was könnte man machen?
Genau, ja.
Wir wollten nie einen Eisladen aufmachen, sondern wir fanden den Laden so toll und haben gedacht, was können wir denn in diesen Laden reinmachen? Und eigentlich wollten wir mal einen Kaffee machen, aber für einen Kaffee eignet sich der Laden nicht. Und dann haben wir gedacht, was würde denn so ganz gut passen? Und dann haben wir gedacht, Eis wäre eigentlich ganz cool. Das gibt's hier in der Neustadt nicht. Und dann haben wir eigentlich gegoogelt, wie man Eis macht. Also so war eigentlich der Plan am Anfang, dass wir gucken. Und der Vermieter hat auch gemeint, das wäre ganz cool, so ein Eisladen. Können er sich vorstellen, ob wir einen Businessplan hätten? Und
also
Businessplan, nö, haben wir nicht. Dann hat er uns eigentlich mit der Aufgabe wieder nach Hause geschickt, hat uns ein bisschen Zeit gegeben, gesagt, ihr macht jetzt mal einen Businessplan und dann sehen wir weiter.
Okay.
Und dann haben wir hochprofessionell einen Businessplan gemacht. Wir hatten das zwar so rudimentär mal in der Uni so ein bisschen, ne, bei Unternehmensführung, grob mal gelernt, wie es geht, aber ja, hatten natürlich trotzdem keine Ahnung, ne, und haben uns dann einfach hier auf die Straße gestellt, an die Ecke, haben gezählt, wie viele Leute laufen denn hier so lange in der Stunde. Wie viel kommen denn von so einem Eisladen? Ne? Hatten wir, glaube ich, 200 Leute sind damals langgelaufen hier. Jetzt sind es mittlerweile viel mehr, weil alle die Wege so geändert haben.
Ja.
Und haben gesagt, so 10% werden ja wohl ein Eis holen. Ne? Und dann haben wir daraufhin unseren Businessplan gemacht, was ein bisschen konservativ geplant war, glaube ich. Aber auch, glaube ich, ganz gut zu dem Zeitpunkt. Weil wir wollten den Eisladen eigentlich immer nur so als Nebenbei-Plan haben.
Ja.
Und trotzdem weiterarbeiten, so war
eigentlich. Ach so, das war der Ursprungsplan. Wie lange ging das gut, das nur nebenbei zu machen?
Ja. 3 Monate eigentlich.
Ja, also ich habe meinen Job gekündigt quasi, weil die gesagt haben, Teilzeit kannst du nicht machen.
Ja.
Und dann bin ich zu Anke und wir haben uns quasi ihre Stelle geteilt. Das heißt, es war eine Woche Agentur, eine Woche Laden.
Ja.
Und dann war es aber so, dass halt so viel los war ja von Anfang an, dass der in der Agentur war, dann abends noch kam und mit Eis gemacht hat.
Ja.
Und wir dann nach 3 Monaten auch komplett am Ende unserer Kräfte waren, weil man halt niemandem gerecht geworden ist.
Ja.
Und dann haben wir gesagt, nee, macht keinen Sinn, es ist genügend da, Arbeit da und ja. Es müsste hinhauen. Und dann haben wir dann gekündigt.
3 Monate später, genau. Wir hatten halt noch keine Aushilfen, hatten niemanden, zwar die ganze Familie involviert. Wir haben einfach nicht damit gerechnet, dass es so läuft. Also es ist tatsächlich eskaliert, sozusagen. Ja. Immer ganz,
also wir hatten nur die Nina, gerne. Nina war fest angestellt von Anfang an, weil das war uns wichtig, dass wir da jemanden haben, der mit auch Eis machen kann.
Ja.
Das war eigentlich unsere einzige Angestellte, genau.
Ja.
Aber das war ja nicht zu erwarten, dass das so sich entwickelt.
Ja. Also, und dann haben wir unsere Eltern beim Renovieren geholfen. Ne? Unsere Mütter haben immer die ganzen T-Shirts und Schürzen gewaschen. Mein Vater hat jeden Tag Altpapier weggebracht, weil man ja auch super viel Papiermüll produziert. Ja. Das wussten wir am Anfang gar nicht.
Ja.
Und also es war einfach schon verrückt. Wir haben uns das schon ganz anders vorgestellt.
Ja.
Aber sind dann ja so reingewachsen.
Ja, und wie lange hat es gedauert, bis ihr selber Eis machen konntet? Also ist das was, was... Jetzt, ich kann mir das gar nicht vorstellen. Ist das einfach? Ist das?
Es ist natürlich ein sehr, sehr anspruchsvolles Ding. Aber wir haben uns ganz gut angestellt und haben innerhalb von einer Woche gelernt, wie man das macht.
Aha. Und wo habt ihr das? Also wie lernt man das?
Also wir haben ja, wie gesagt, gegoogelt und haben dann die Eisfachschule in Werl entdeckt. Der Uwe Koch, der hatte sich da mal schon auf die Fahne geschrieben, Eis zu machen ohne künstliche Zutaten und einfach, dass es wirklich eine hohe Qualität hat und keine Stabilisatoren, die künstlich sind. Und dann, genau, dieses Eisdiplom ging eine Woche. Da hat man dann eigentlich alle Grundlagen von Eisherstellung gelernt und hat dann am Ende das Eisdiplom bekommen.
Wir haben nämlich Doppeldiplom.
Ja, weil ihr beide da wart.
Weil wir Uni-Abschluss haben und noch
Doppeldiplom. Jetzt habe ich es verstanden.
Tatsächlich haben wir das Studium fertig gemacht. Ja, genau. So war das. Und dann ist es dann nachher eigentlich total viel Learning by Doing. Also wir hatten quasi einen Grundstock an Rezepten und haben uns dann daran so orientiert. Also wenn man eine neue Sorte gemacht hat, haben wir ein bisschen geguckt, wie ist das von der Textur ähnlich oder bei Früchten, ne, von der Säure. Und dann haben wir erst später jetzt so ein bisschen nochmal, sind wir da nochmal ein bisschen profimäßiger rangegangen. Da ist der Jürgen mittlerweile bei uns und auch unsere beiden Konditoren haben nochmal eine Fortbildung gemacht. Weil theoretisch kannst du alles bilanzieren und genau ausrechnen, wie müsste der Anteil an Zucker sein, damit dann auch, weil das Ziel ist es ja, dass alle Eissorten in der Eistheke bei -11 Grad optimal zu portionieren sind.
Ja.
Je nach Sorte hast du aber einen anderen Festigkeitsgrad.
Ja.
Also fetthaltige Sorten sind viel härter und brauchen dementsprechend eine andere Rezeptur, damit sie dann bei -11 Grad gut zu portionieren sind. Und zum Beispiel Alkoholsorten sind oft super weich, weil der Alkohol halt die Gefrierhemmend ist.
Ja.
Und genau. Und das hinzubekommen ist immer so die große Kunst. Klappt nicht immer, aber ja.
Ja, wie lange dauert das denn von der Idee einer Sorte bis zur fertigen, portionierfähigen Ausgabe dann sozusagen? Kann man das so überhaupt sagen oder ist das so völlig unterschiedlich?
Das hängt total von der Sorte ab, ne? Also ich glaube, es gibt Sorten, da klappt das eigentlich so innerhalb von 2 Tagen.
Ja.
Wir könnten eigentlich mal das und das machen und dann wird es getestet und dann funktioniert's.
Ja.
Wir haben dann jetzt auch im Laufe der Zeit so ein, im Grunde erstmal das so eingerichtet, dass man wie so ein Diagramm hat, dass man sagt, okay, es geht in den Laden, kommt ein Feedback, was muss dann gemacht werden? Das hatten wir früher nicht, also haben es einfach reingestellt.
Ja.
Fertig ab. Und wobei jetzt ist es eigentlich auch immer noch so, ne?
Auf dem Papier haben wir
das. Auf Papier.
In der Realität sieht das immer anders aus, ja.
Ja.
Und jetzt habt ihr ja nicht nur diese klassischen Eissorten, also nicht nur Erdbeer, Schoko und Vanille, sondern auch ganz ausgefallene Sachen, Omas Apfelkuchen, Milchreis, meine Lieblingssorte ist Pistazie Fleur de Sel, da könnte ich mich reinlegen. Oder aber auch sowas wie Spundekäse. Wie kommt ihr bitte auf diese Idee? Also sitzt ihr dann zusammen und denkt euch, ihr esst gerade ein und ach, den mal als Eis oder wie ist das? Wie kann man sich das vorstellen?
Ja, also im Prinzip ist es tatsächlich so, ne? Also es gibt ganz viele Leute, die uns Vorschläge machen oder in der Küche oder es ist tatsächlich so, man ist auf dem Wochenmarkt und geht was einkaufen und denkt so, ah, da könnte man irgendwie Eis draus machen oder ist abends irgendwie essen und denkt, ah, die Kombi ist cool und spannend als Eis. Und dadurch, dass wir es ja mit natürlichen Zutaten machen und auch das reinkommt, quasi was drin ist, hast du halt auch super viele Möglichkeiten. Deswegen haben wir ganz viel mit Kräutern experimentiert und so Sachen gemacht. Und wir wollten halt, unser Laden ist ja super klein, also der Verkaufsraum, da passen nur so 9 bis 11 Sorten in die Theke und wir wollten dann nicht jeden Tag nur diese 9 bis 11 Sorten anbieten. Ja. Ne? Und deswegen kam halt ganz am Anfang die Idee, wir wechseln die Sorten einfach jeden Tag. Wir machen zwar Vanille, Schoko und so eine Erdbeer-Himbeer-Fruchtsorte, eine rote immer rein und sonst wechseln wir durch und können dadurch halt super viele Sorten ausprobieren und viel kreativer sein. Und das war, glaube ich, was es so halt zumindest jetzt hier in Mais und der Umgebung noch nicht so gab.
Ja, voll.
Und was uns halt auch super viel Freude macht, dass wir halt immer mehr ausprobieren konnten und testen konnten. Und
kreieren, ja, es sind ja schon verrückte Sorten. Also es gibt schon auch Sommertage, da stehe ich davor und denke mir, okay, was genau davon nehme ich jetzt? Wie ist es denn bei euch? Also mögt ihr all eure Sorten so sehr selbst oder ist da einfach auch was dabei, wo ihr sagt, die sind gewünscht vom Publikum oder von den Kunden, die mögt ihr selber gar nicht oder kann man das überhaupt so sagen? Ich meine, das ist ja bescheuert, wenn ihr jetzt sagt, nö, die schmeckt eigentlich gar nicht. Aber ihr habt ja sicher auch so Lieblingssorten oder, ja.
Ja, Lieblingssorten haben wir auf jeden Fall, aber grundsätzlich ist es schon so, dass wir versuchen natürlich auch Wünsche irgendwie denen nachzukommen, aber es ist trotzdem so, dass wir uns ja im Grunde vorgenommen haben, wir verkaufen auch wirklich nur Dinge, die uns auch schmecken.
Okay,
Also, weil das ist ja unser Ziel, authentisch zu sein und deswegen haben wir auch kein Malaga, weil wir, das ist für uns so diese klassische italienische Eissorte,
ja,
die sich ganz viele auch wünschen, aber ja, irgendwie ist das für uns so verknüpft mit diesem italienischen Flair und das sind wir halt nicht, deswegen ist das so eine Sorte, die es halt bei uns nicht gibt, aber ja.
Was ist deine Lieblingssorte? Oder Sorten?
Ja, das ist halt sehr schwer, ne? Also es variiert. Also ich bin tatsächlich auch ein großer Vanille- und Himbeer-Fan, so. Aber ich finde jetzt auch im Moment Haselnuss-Mokka. Das haben wir in einem von unseren Eiskonfekt-Riegeln drin. Also das finde ich schon sehr lecker. Genau, aber im Sommer hat man auch mehr Lust auf Fruchteis. Da ist es dann auch wieder so, dass man dann, keine Ahnung, Limette-Minze oder so. Das sind halt schon so schöne, erfrischende Sorten, in denen man dann auch Spaß hat. Und ja, wie ist bei dir?
Bei mir wechselt das eigentlich auch immer. Ich mag aber gerne so die Banane-Schoko-Kombi ganz gerne. Tracciatella ist halt so ein All-Time-Favorite von mir.
Ja, aber das geht immer.
Das geht immer. Aber ansonsten so Birne-Petersilie finde ich auch ganz gut. Ja, ich habe keine Lieblingssorte, sondern es ist eher so tagesform- und wetterabhängig.
Ja, toll. Wie könnt ihr es noch sehen? Also manchmal denke ich mir ja, vielleicht mag man gar nicht mehr so viel Eis, wenn man täglich damit zu tun hat. Oder man sagt ja trotzdem auf der anderen Seite, Eis geht immer. Ich hatte jetzt im Urlaub so einen Spruch, Ice Cream solves everything. Und ich dachte, ja, doch, kann ich mit. Wie ist das bei euch? Ja.
Also es ist ein bisschen, hört sich vielleicht ein bisschen komisch an, aber ich habe tatsächlich noch nie so mega, mega, mega gerne Eis gegessen.
Ja.
Deswegen ist es auch nicht so, dass ich so voll der Eis-Junkie bin. Ich probiere es total gerne direkt aus der Maschine, ist super, ne? Oder auch mal so ein Eis einfach an so einem schönen Sommertag mit Freunden. Ich finde, das weckt halt auch viele Erinnerungen. Deswegen ist Eis auch so mega positiv behaftet. Das finde ich halt cool. Aber es ist nicht so, dass wir uns irgendwann mal übergessen haben und es nicht mehr sehen können, sondern es macht immer noch Freude zu experimentieren, zu probieren.
Ja, schön. Sonst wäre es auch irgendwie zum Scheitern verurteilt am Ende. Ne? Jetzt ist es ja auch so, dass ihr mittlerweile nicht nur diese Filiale hier am Gartenfeldplatz habt. Ihr habt noch eine in Mainz, am Rhein unten und in Frankfurt auch, richtig? Plus viele mobile Stände, plus Eistruhen, die man leihen kann, wenn man selber ein Fest ausrichtet und so weiter. Ihr habt so viele Innovation da noch dazugenommen. Für mich ist es gefühlt jährlich was Neues oder vielleicht sogar öfter im Jahr. Wo kommt diese Idee her? Ja, nee, nicht warum, sondern wo kommt die Idee her? Also ich finde das total genial und bedient ja so viele Möglichkeiten. Das finde ich einfach irre. Also
ja, tatsächlich hat sich das einfach wirklich mit der Zeit entwickelt. Also es war nie so, dass wir gesagt haben, unser Plan ist tak, 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 sondern oft sind die Sachen zu uns gekommen, also eigentlich fast überwiegend. Immer. Also die Filiale am Rhein, da wurden wir angesprochen, ob wir Interesse hätten. Dann gab's Eis am Rhein. Das war auch eine Ausschreibung der Stadt, wo man dann mit einem Auto dann am Rhein stehen durfte und Eis verkaufen konnte. Und dafür wollten wir mitmachen und haben deswegen uns einen Eisbus gekauft, den alten T3.
Ja.
Den gab's dann und dann war das dann nachher aber auch nicht mehr so cool. Und dann haben wir das dann aufgehört und ihn dann eher für Veranstaltungen verwendet oder für den Wochenmarkt.
Ja.
Genau, das kam irgendwie, also das kam zu uns, auch jetzt Frankfurt. Das ist im Grunde, könnte man sagen, eine Art Franchise. Also das sind zwei Brüder, die betreiben das Geschäft selbst und bekommen von uns das Eis.
Okay.
Also alles Thema Aushilfen und die Sachen laufen alle über die Jungs. Mhm. Und die kamen auch auf uns zu und haben halt gemeint, boah, sie wollen schon immer mal eine Eisdiele aufmachen. Das ist so ihr Herzenswunsch. Und das hat dann irgendwie auch so zwischenmenschlich gepasst. Und genau, also es ist auch so ein Thema gewesen, was eigentlich eher zu uns kam. Genauso eigentlich auch mit den Bechern für die Supermärkte.
Ja.
Da kam der Hofladen Kehm, ich glaube 2013 kamen die schon und meinten, boah, ihr müsst euer Eis mal im Becher machen, dass wir es mitnehmen können. Und dann war der Edeka Engelhardt in Finden. Der hat uns auch über Jahre, hat er uns bearbeitet, wir sollen doch mal Becher machen.
Ja.
Und dann haben wir dann irgendwann angefangen, von Hand abzufüllen.
Ja.
Und haben dann irgendwann so eine kleinere Maschine gehabt. Und ja, während Corona ist uns dann halt schon klar geworden, dass dieser Vertriebsweg mit den Bechern halt super wichtig ist, weil man einfach da nochmal die Leute bedienen kann, die nicht mehr in den Laden kommen können und dürfen. Und da haben wir uns dann nochmal eine größere Abfüllanlage geholt und dementsprechend mussten wir dann auch wieder mehr Märkte dazu nehmen, weil sonst sich das
lohnt
nicht amortisiert.
Nicht?
Genau,
okay. Wow. Ja, weil das finde ich auch eine ganz, ganz tolle Möglichkeit, dass man sich hier unter mal so ein Becherchen greifen kann, wenn man einkaufen ist.
Ja, ach so, aktuell ist dann auch noch hinzugekommen die Fronibär, die machen Eisautomaten.
Ja.
Und die hatten uns auch angesprochen, ob wir da nicht Lust hätten mitzumachen. Und somit sind wir quasi auch, die haben jetzt mittlerweile 15 Automaten, also hier in Mainz und im rund um Frankfurt lang so in dem Bereich. Und genau, da haben wir jetzt auch im Grunde nochmal wieder einen anderen Vertriebskanal, den wir aber jetzt auch nicht offensiv selber angegangen sind.
Ja toll. Also ihr wachst und wachst und ihr bedient dann einfach Ideen, die von außen kommen sozusagen.
Und ja, natürlich müssen wir auch Lust drauf haben. Ja, also es gibt schon viele Angebote auch, wo wir dann sagen, nee, danke.
Okay.
Aber ja.
Ja, ich glaube, es gab auch mal eine Phase, wo wir einfach zu schnell gewachsen sind. Ne? Aber das ist, ich glaube, einfach, weil wir so gerne so viel ausprobieren und selber halt kreativ sind und denken, das können wir doch nochmal testen und machen. Und ja, aber jetzt sind wir da, wo wir sind. Das ist auf jeden Fall, hat uns das zu Corona oder jetzt nach Corona-Zeiten auch was super, dass wir so viele verschiedene Standbeine hatten.
Ja, das kann ich mir vorstellen, weil mit Laden war ja dann erstmal wenig, ja, stimmt. Und jetzt habt ihr ja auch, ihr überbrückt ja sogar nicht die Eiszeit im Sinne dessen, dass jeder so im Sommer sich eins gern auf die Hand holt. Wie läuft das? Also was bietet ihr da alles an?
Im Winter jetzt?
Ja.
Also wir haben die Läden noch bis Weihnachten offen, also zumindest den am Gartenfeldplatz. Am Wehrhaus entscheiden wir immer ein bisschen je nach Wetter, weil es da schon sehr windig ist. Und haben warme Waffeln und heiße Brownies in Kombi mit ein paar Eissorten, die wir noch anbieten. Und haben jetzt seit letztem Jahr neu so Eiskonfektriegel gemacht. Das sind so genauso gefüllte Riegel wie im Prinzip im Kino, nur dreimal so groß. Das hat Julia sich immer schon gewünscht, dass wir Eiskonfekt machen und haben es jetzt mal umgesetzt. Und das ist jetzt so als lose Riegel oder auch als Set in der Theke zu bekommen.
Ja.
Und das ist auch ganz gut angelaufen. Und wir machen Eistorten zu Weihnachten, wenn man sich vorbestellen kann.
Ja, die hatten wir auch schon zu Hause. Das war ein hervorragendes Dessert. Genau, also alle, die das jetzt hören, ihr könnt euch die Überlegung für Weihnachten schon sparen. Ihr müsst diese Torten auf jeden Fall ausprobieren. Gibt's denn, also ihr habt ja vorhin schon angesprochen, ihr seid darauf bedacht, dass da keine Zusatzstoffe reinkommen, dass das naturbelassen ist, regionale Produkte, wenn möglich. Ich kann mir aber vorstellen, dass das nicht immer einfach ist. Du hast ja vorhin auch von Texturen gesprochen, wie das überhaupt dann fest wird oder streichfähig oder portionierbar, hast du gesagt. Genau. Wie ist es da? Also habt ihr da manchmal Probleme, sozusagen die Zutaten gebündelt zu bekommen nach euren Vorstellungen, nach euren Qualitätsmerkmalen sozusagen?
Also wir versuchen natürlich, das haben wir aber auch erst gelernt, dass man so wenig wie möglich verschiedene Lieferanten sich holt, weil am Ende holst du da ab, da wird es geliefert und es ist halt einfach in der Kommunikation dann auch aufwendiger. Aber für so spezielle Sachen bleibt das halt nicht aus. Und ich würde eigentlich sagen, dass wir schon meistens die Sachen auch irgendwie bekommen, die wir benötigen. Also es gibt aber auch immer wieder so Phasen, wo es halt Sachen nicht gibt. Also Tonkabohne ist im Moment ja total vergriffen, weil es ja diese Krankheit, glaube ich, da an den Bäumen gab. Gefährliches Halbwissen.
Gar keins, von daher sage ich
Genau, und ja, also Genau, wir haben der Timo, der ist so bei uns so derjenige, der den Einkauf auch macht und der recherchiert dann immer, wo es was gibt. Mhm. Und genau.
Mhm. Ja. Habt ihr Vorratshaltung oder ist das so, alles was kommt, wird sofort verarbeitet und dann ist das Eis halt auf Vorrat? Oder wie kann man sich das vorstellen? Also wie ist dieser Produktionsprozess sozusagen? Oder habt ihr da jetzt riesen Lagerhallen und wie so ein eigener Wochenmarkt? Oder wie kann man sich das vorstellen?
So einen ganzen Wochenmarkt ist es nicht. Ja. Also wir bekommen viele Sachen ja dann frisch vom Bauern und dann werden die verarbeitet im ersten Schritt und eingefroren, aber es wird doch nicht unbedingt das richtige Eis damit gemacht. Ja. Mhm. Also jetzt zum Beispiel Minze oder sowas wird schon mal vorbereitet und dann kann man es dann wieder rausholen, wenn es dann in das Eis kommt. Aber ja, wir haben schon auch viel Lagerfläche, muss man sagen. Mhm. Also für die Rohstoffe, wir haben noch ein Kühlhaus und nochmal einen großen Raum für die Trockenstoffe. Und dann haben wir ja aber auch nochmal diese ganze Thematik mit Bechern. Also die müssen man auch immer in großen Mengen vorbestellen. Deswegen haben wir dann auch ein großes Lager, wo ja diese ganzen Portionsbecher für die Supermärkte, aber auch für den Ladenverkauf stehen. Und das nimmt auch sehr viel Platz.
Ja, glaube ich. Das ist jetzt aber nicht alles hier.
Nee, das ist alles an der Golden Ross Kaserne.
Mittlerweile gebündelt. Früher hatten wir die Garage meiner Schwester, eine Garage angemietet bei Julias Mutter. Also wir hatten echt super viele Räume, wo wir halt irgendwelche Kisten und Kartons lagern mussten.
Ja, stimmt.
Ja. Weil wir das ja einfach, wir haben nie gedacht, dass das so groß wird, ne? Und dass man das alles braucht und sowas. Ja. Also da kann man so gut einen guten Businessplan haben, wie man möchte. Aber das Leben kommt dann doch meistens anders.
Ja,
und jetzt haben wir zum Glück alles gebündelt an einem Platz und es ist echt super für uns.
Ja, meine Tochter, also mein Sohn, der ist bei der Goldenen Ross Kaserne im Gitarrenunterricht. Und ich bin dann mit meiner Tochter in der Wartezeit auf unseren Sohn rumgelaufen und dann steht da ein, ich weiß nicht, ob es der Bus war oder...
Ja, der Bus also, oder der Hänger, ja.
Genau, ich glaube, der Hänger war es.
Ja.
Und man kann mir ein Eis winden. Ich glaube nicht, dass das ein Verkauf ist. Ich denke, das ist nur so...
Ein Lager, ein Parkplatz.
Genau.
Ach, schade. Ja. Das war so ein sonniger Herbsttag. Hätte auch gut gepasst.
Ja, muss ich gerade vielleicht eine kleine Zwischenanekdote, weil ich dieses mit dem Caddy, wo ja die Eule drauf ist und die Streifen und das ist ganz witzig, weil Kinder das ja so schnell miteinander verknüpfen schon ganz gut, dass die Eule Eis bedeutet.
Ja.
Und ich habe mal mit meinem Auto geparkt vor einem Haus abends, als ich nach Hause gegangen bin und bin am nächsten Tag, wollte ich wegfahren, dann kam der Vater von einer Familie halt raus und so, bitte tu mir einen Gefallen, kannst du nie wieder vor unserem Haus parken, weil das Kind wohl den ganzen Tag vorm Fenster gestanden hat und so Eis, Eis, Eis und geheult hat und der ist richtig verrückt geworden. Ich meinte, bitte,
nie wieder sonst war, aber hier parken.
Ja, das fand ich sehr witzig, dass das ja eigentlich nur ein Auto ist, wo ja noch nicht mal ein Eis drauf gemalt ist, aber dass es so damit verknüpft ist.
Ja, total. Ja. Das ist ja, also... gibt ja gar keinen Zweifel daran. Ja. Wie kam es denn zu dem Namen Nice und wie kam es zu der Eule?
Also Nice ist eigentlich so entstanden, wir hatten, noch bevor wir den Eisladen aufgemacht hatten, ein Eisfahrrad erstanden, weil wir dachten, cool, so ein Eisfahrrad kann man mal gebrauchen, wenn man einen Eisladen aufmacht und mussten das abholen in Viersen, glaube ich, ne? Egal. Wir mussten es auf jeden Fall abholen und hatten einen Freund gefragt, ob er mitfährt und haben dann quasi auf dem Weg um dieses Fahrrad abzuholen, gebrainstormt, wie denn dieser Laden wohl heißen könnte.
Ja.
Und genau, das war Tobi. Und der hat war eigentlich der Ideengeber.
Der hatte sich vorfeld auch schon mal ein bisschen Gedanken gemacht.
Und was das ja ganz gut passen würde mit Nice. Also wir hatten auch viele Ideen, aber irgendwie war das so, ja, das passt halt einfach super. Das N für die Neustadt. Nice als, oder ein Eis, ne?
Ja,
man kann das ja schon in vielen Varianten nehmen. Ja. Und es hat irgendwie direkt gepasst.
Ja.
Und genau, wir wollten halt noch irgendein Tier haben, über das wir sprechen können, kommunizieren können und hatten dann überlegt, was wir machen können und in der Neustadt oder es gibt so eine Neustadtsäule, ein Neustadtwappen, wo auch eine Eule drin ist und dann dachten wir, es passt ja perfekt, Neustadteis, dann nehmen wir das Tier der Neustadt, eine Eule. Die wurde halt zufällig in diesem Jahr auch voll das Hipster-Tier, deswegen, das war aber Zufall, dass das dann plötzlich überall die Eule gab. Aber genau, und so kam es zu der Eule. Und
wir haben sehr viele Geschenke mit Eulen.
Ja, das kann ich mir vorstellen.
Ja, und sonst die Streifen und die Schriftarten und sowas, das haben wir uns eigentlich alles selber überlegt. Die Eule hat ein befreundeter Grafiker von uns dann gezeichnet und genau, aber generell so die ganze Werbung und die Sachen konnten wir selbst machen. Also Julia hat eigentlich das ganze Design dann gemacht, weil wir aus dem Bereich kommen.
Ja, das ist natürlich das Praktische dann da am Erstberuf sozusagen. Ja, total cool. Ja. Aber es gibt ja jetzt nicht nur eure Eule, sondern mittlerweile auch andere Figuren. Wie kam es denn dazu? Die sind ja auch teilweise durch Malwettbewerbe, dachte ich, entstanden. Zumindest war das so, was ich mitbekommen habe. Kann ganz falsch sein.
Ja, das ist nicht ganz richtig tatsächlich. Nee, der Felix, der war von Anfang an auch immer ein super Kunde bei uns und ist Kunstlehrer und hat oft schon Sachen für Nice gezeichnet. Und den haben wir gefragt, ob er für unsere 10 Jahre Nice-Edition, weil wir wollten irgendwas nochmal auffrischen. Mhm. Und er hatte früher schon mal super schöne Cartoons gemalt und dann haben wir ihm nochmal so ein bisschen genaueres Briefing gegeben und dann hat er das alles nochmal richtig schön aufgearbeitet und fürs Hundeeis uns auch noch einen Hund gemacht, der dann auch noch zur Nice-Gang passt. Und diese Gang haben wir dann benutzt für den Kurzgeschichtenwettbewerb, wo wir dann gefragt haben, dass die Kinder sich Geschichten überlegen zu den einzelnen Charakteren. Und dann haben wir mit dem Bukowski zusammen dann alle Geschichten durchgelesen. Und das fand ich auch einen der besten Wettbewerbe. Das fand ich wirklich super interessant, weil es so vielfältig war, was da eingereicht wurde. Mhm. Und genau, und diese Nice Gang, die benutzen wir jetzt immer wieder, also gerade bei Instagram, viel auch um so, ja, Sachen zu kommunizieren, also für Öffnungszeiten oder neue Sorte. Da haben wir so ein bisschen versucht, eine Stringenz reinzubringen, wer für was immer so ist, also wer Ankündigungen macht. Okay. Und genau, und wir haben es jetzt auch auf unserer neuen Gutscheinkarte, da auf der Nice Card, da sind die auch nochmal drauf. Also, weil, also die Eule bleibt trotzdem immer Hauptbestandteil. Mhm. Und manchmal ist es auch nicht so einfach, das zu kombinieren, weil es natürlich ein ganz anderer Stil ist. Aber wir wollten jetzt auch nicht unser komplettes Logo ändern. Mhm. Also das bleibt einfach so, wie es ist. Mhm. Und diese Männchen oder ja, Eisfiguren, die benutzen wir einfach auch zur Kommunikation.
Ja. Ja, cool.
So kam es dazu.
Ja. Jetzt muss ich doch nochmal einen Schwenk zurück zu den Eissorten machen, weil das hatte ich vorhin, als wir darüber gesprochen haben, wollte ich das eigentlich schon eingebaut haben. Ihr habt ja super viele vegane Sorten. Das kommt vor allem unserer Tochter zugute, die hat eine Laktoseintoleranz. Da ist das natürlich ganz hervorragend. War das so aus dem Trend heraus gekommen, dass ihr sagt, okay, das wollen wir, das müssen wir anbieten? Da wollte ich nochmal nachhaken.
Ja, doch, das kann man auf jeden Fall so sagen, weil Jela und ich, wir sind beide nicht vegan. Mhm. Und ich hatte tatsächlich auch, als wir den Laden aufgemacht haben, noch überhaupt nicht so viel von diesem, in Anführungszeichen, Trend gehört, ne, dass es das so gibt. Und erst über den Eisladen eigentlich, als wirklich viele Wünsche kamen, ist das auch vegan, gibt es das in vegan? Das war wirklich so eine, glaube ich, noch relativ kleine Gruppe, die aber trotzdem sehr fordernd, nicht negativ gemeint, aber sehr fordernd war, dass wir dann gedacht, also ich glaube, wir müssen da irgendwie auch mal gucken, dass wir da irgendwie so ein bisschen mitgehen, ne, und denen das irgendwie liefern können. Ich meine, unsere Fruchteissorten waren immer schon vegan. Mhm. Das war halt unser großes Glück, dass wir da keine Milch drin haben und haben aber jetzt schon in den letzten Jahren viel experimentiert, um zu schauen, dass wir auch vegane Milcheissorten machen können. Was aber tatsächlich nicht ganz so einfach ist. Mhm. Also wir haben auch noch kein veganes Vanilleeis hinbekommen, wo wir hinterstehen, wo wir sagen würden, das kann man guten Gewissens irgendwie verkaufen. Mhm. Wobei ich glaube, alle Veganer sich trotzdem drüber freuen würden. Aber irgendwie ist das trotzdem noch so, dass wir sagen, nee, wenn wir was verkaufen, wollen wir auch, dass es gut ist. Deswegen, da sind wir noch am Tüfteln. Aber so ein unser Schoko-Sorbet, die dunkle Schoko, ist vegan. Und auch ein paar Nusssorten manchmal, Banane-Schoko zum Beispiel oder sowas. Also da gucken wir schon, dass wir da auf jeden Fall was anbieten können auch.
Ja, ja. Wie ist denn das, wenn ihr, gibt es so Sorten, also du sagst ja jetzt, okay, wir haben zum Beispiel noch keine vegane Vanille geschafft, dass wir dahinter stehen. Gibt's das öfter, dass so Sorten direkt in den Müll wandern, in Anführungszeichen, die es gar nicht erst in die Theke schaffen? Oder die sich dann da auch nicht gehalten haben, also die dann vielleicht nur eine Saison waren und ihr gemerkt habt, das ist irgendwie so ein...
Ja, also wir haben ja, ich glaube, 230 Sorten.
Ja, das ist eh so krass.
Und dann haben wir jetzt dieses Jahr das auch mal auf 180 reduziert, weil es gibt halt schon Sorten, die auch sehr teuer sind dann und vielleicht aber dann doch so geil eigentlich nicht. Und auf der anderen Seite, ich würde schon sagen, dass viele vegane Testsorten dann eher in Müll gelandet sind, wir hatten nochmal Tomate, das war auch so ein, das hat einfach nur wie Ketchup geschmeckt, gefroren, schon auch sehr lange her, aber also ich glaube, da ist so das Schwierigste, was wir jetzt auch probiert, wo wir uns probiert hatten, war an einem
Proteineis.
Proteineis, genau. Mhm. Das war aber auch von der, mit des Erbsenprotein war da drin und das hat irgendwie, aber das ist überhaupt nicht geschmolzen.
Ach so.
Also das war einfach super hart und dieses Protein hat war halt einfach so kompakt. Das war super lecker, aber das ist halt nicht irgendwie portionierbar, wieder, wo wir beim Thema sind. Genau. Und aber ansonsten würde ich sagen, sind schon viele Sorten auch gut geworden und ja, aber irgendwann muss man halt auch selektieren, weil das Lager wird halt dann einfach, wenn du 230 Sorten hast, auch so unübersichtlich. Mhm. Also es ist dann irgendwann, musst du auch dann eine Effizienz irgendwo auch wieder reinholen, weil nur experimentieren und das funktioniert halt auch nicht. Ist dann nicht wirtschaftlich irgendwann dann. Also
ein bisschen stelle ich es mir ja schon so vor, dass irgendwie so zwei, also ich will es jetzt nicht Hexenküche nennen, aber so um einen Kessel herumstehen und sagen, komm, wir machen ein bisschen von dieser Zutat hinein und jetzt ein bisschen davon. Oder probiert ihr das im Kleinen aus? Also gibt es eine Mini-Eismaschine, wo ihr erstmal so einen Vortest macht, bevor das ja so in eine größere Produktion geht? Oder wie?
Nee, also das war immer so, dass wir drei, also die kleinste Eismaschine, die wir haben, stellt drei Vitrinenschalen her, beziehungsweise zwei auch. Mhm. Und die, also die Menge ist immer die Testmenge gewesen. Und mittlerweile ist es so, dass Jürgen, der hat eine kleinere Maschine und der testet in seinem Eislabor zu Hause dann die Sorten an.
Ah, ja.
Und das ist schon ein bisschen optimiert jetzt, dass da nicht mehr so viel daneben geht. Genau.
Dass ihr einfach da nicht so viel Verfall dann sozusagen habt, wenn es nichts geworden ist.
Ja.
Okay. Hattet ihr schon mal Probleme mit Rezeptnachahmung durch andere? Patentklau? Gibt's sowas in der Eisbranche? Dass irgendjemand sich da eure Sorten auf die Fahnen schreiben wollte? Oder, weil es ja schon ganz außergewöhnliche Dinge sind. Oder wäre das egal oder weiß ich gar nicht.
Also ich glaube, dieser Trend mit den außergewöhnlichen Sorten, der hat ja generell zugenommen.
Ja.
Also ich glaube, dass natürlich auch, ich glaube, der Uwe Koch durch diese Eisfachschule ja im Grunde auch da so eine Schmiede war für viele, die irgendwie was Individuelles machen wollten, die dann zu ihm gegangen sind. Und ich glaube, dass wir damals schon eine der ersten waren, die diesen Weg gegangen sind mit Sorten, die immer wechseln, auch das Design, also ein bisschen mehr auf, ja, auf die Außenwirkung, dass das so ein bisschen neuer ist und nicht jetzt dieses mit Spiegeln ausgekleidete Verkaufsräume, so, also dieses rote Sitze, so wie in Italien, sondern dass man halt einfach da einen neuen Trend eingeschlagen hat und der, finde ich, auch eine positive Entwicklung halt einfach auch in vielen anderen Städten dann so angefangen hat und auch diese kreativen Sorten sich da auch dann durchgesetzt haben. Mhm. Man kann jetzt nicht ein Patent auf eine Eissorte machen, weil das ist ja, also das geht gar nicht, glaube ich.
Okay.
Und ja, man hat vielleicht manchmal schon das Gefühl, dass es Sorten gibt, die auch übernommen werden. Wir haben auch so eine Eismachergruppe, wo wir uns untereinander ein bisschen austauschen. Und eigentlich ist es ja eher ein positives Ding, dass man sich gegenseitig im Grunde mit Ideen unterstützt.
Ja.
Und ob das jetzt in Hamburg verkauft wird, die gleiche Sorte, ist für uns ja hier nicht relevant.
Ja.
Also es hat ja jeder so seinen lokalen Bereich und deswegen ist es eigentlich eher ein Zusammenarbeiten als jetzt eine große Konkurrenz.
Okay, also kann man sich so als Eis-Community vorstellen, wo ihr euch gegenseitig auch mit Ideen befruchtet.
Genau. Ja. Also das war ja schon viele, die gleichen Probleme haben oder die gleichen Herausforderungen. Mhm. Und das haben wir uns vor 2 Jahren, glaube ich, haben wir gedacht, so, lass uns doch mal alle anschreiben, die so ähnlich das machen wie wir und uns einfach mal vernetzen. Mhm. Und dann haben wir das auch in Mainz gestartet, ich glaube, wir waren damals 30 Leute oder 35,
oh, wow.
die gekommen sind, hatten dann wie so einen Workshop vorbereitet, ne, wo jeder so seine Fragen stellen konnte und verschiedene Themen. Und das war super hilfreich, ne, weil manche stehen noch ein bisschen am Anfang, andere sind schon weiter, andere bauen gerade ihre neue Produktion.
Mhm.
Und das war ein cooler Austausch und das haben wir jetzt auch so beibehalten, dass wir halt diese Gruppe haben, dass wir uns über WhatsApp immer austauschen, Fragen stellen und einmal im Jahr eigentlich immer so ein Treffen haben bei jemandem dann, dass man sich auch mal die Produktion anschauen kann.
Ja.
Das ist ja wirklich eigentlich keine Konkurrenz, sondern man kann halt voneinander lernen.
Ja, ja, toll. Wie groß ist denn eigentlich euer Team hier? Also wie viel helfende Hände habt ihr, weil ihr ja so gewachsen seid?
Also das ist auch Sommer- und Winter abhängig. Also im Sommer brauchen wir natürlich super viele Aushilfen, die in den Läden das Eis verkaufen, die auf Veranstaltungen fahren. Und dann haben wir natürlich unser festes Kernteam in der Produktion, die das Eis machen, haben noch Support bei der Veranstaltungsplanung, bei Social Media. Also wir sind im Sommer waren wir dieses Jahr so um die 80, 85 Leute.
Wow, ach so. Ach,
ja, und das Kernteam hat aber so 10 bis 12 eigentlich Festangestellte. Und das sind natürlich dann auch die Leute, die wir dann auch mit über den Winter ziehen, die halt jede Saison im besten Fall dabei sind, weil das natürlich auch eine super wichtige Aufgabe ist, ne, und wichtige Leute für uns. Ja. Aber so die Aushilfen haben dann so Saisonverträge.
Mhm. Okay. Und habt ihr da Jahre drin, wo es mal schwierig ist, Menschen zu finden? Weil man hört ja in jeder Branche oder gerade auch in der Gastronomie, dass einfach gute Leute fehlen. Ist das bei euch auch?
Ja, also gerade so zu Corona-Zeiten war es super schwierig oder danach das Jahr hatten wir das Gefühl, dass es gar nicht so einfach ist, auch gerade so, weil wir hatten nie das Problem, Leute zu finden, also gerade zu Studenten oder sowas, da haben sich echt die Leute immer so automatisch bei uns beworben, da hatten wir eigentlich immer ganz viele Bewerbungen und es war cool und so nach Corona war es eher so ein bisschen schleppend und man hatte auch das Gefühl, dass so nicht so die Arbeitsbereitschaft nicht so da ist und es generell so ein bisschen schwierig ist, auch so die Teamfähigkeit, also da war irgendwie, glaube ich, alles so Corona-Nachwehen, dass irgendwie alles so ein bisschen anders getickt hat, hatte ich das Gefühl, also das war schwierig, aber jetzt diese Saison war es auf jeden Fall wieder besser.
Mhm.
Das können wir schon sagen, dass wieder mehr Bewerbungen kamen und Leute auch wieder mehr Lust haben und auch einfach wieder mehr rausgehen. Und in der Eisproduktion, ja, da ist es nicht ganz so einfach.
Ja, es ist halt schon ein bisschen fachspezifischer. Mhm. Also es ist zwar auch möglich, als fachfremde Person in der Küche zu arbeiten. Ich meine, letztlich kamen wir ja auch nicht aus einer Gastro-Ausbildung. Aber es ist natürlich schon von Vorteil. Man ist halt einfach schneller drin, wenn man eine Konditorenausbildung hat. Und genau, da ist es auf jeden Fall, würde ich schon sagen, dass es ein bisschen schwieriger ist, jemanden zu finden, wo das dann auch passt. Ja.
Mhm, dass ihr auch sagt, das passt zum Team und passt zu euren Team, Vorstellungen.
Genau.
Zu,
ja, und aber generell ist die Auswahl nicht so groß. Dann.
Wie oft seid ihr denn selber noch am Eis dran? Oder ist das, wenn ich das höre, wie viele Leute das ja umfasst, dann ist das ja auch wahnsinnig viel administrative Aufgabe.
Ja.
Wie sieht denn euer Tag so aus? Selbst und ständig? 24 Stunden, 48 am Tag?
Genau. Das ist halt leider so eine Entwicklung, die eigentlich ein bisschen schade auch ist, dass wir eigentlich kein Eis mehr machen und auch nicht portionieren, also, wenn wir mal ehrlich sind.
Mhm.
Ab und an helfen wir mal aus, aber das ist auch sehr selten. Und ja, man ist halt irgendwie den ganzen Tag mit dem... Man fragt sich manchmal, was habe ich denn heute geschafft?
Mhm.
Also gut, es ist natürlich auch, ich habe jetzt die Buchhaltung mit dabei, die ganzen Grafiksachen und da fällt halt auch immer wieder irgendwas an. Selbst wenn es so Preisschildchen sind für den Laden oder irgendwie wie der Flyer und also das läppert sich dann doch. Und genau, und ansonsten ist es halt auch eher ein Abstimmen und Koordinieren des Teams. Mhm. Also auch, dass wir halt dann Meetings haben in der Produktion, wo wir immer mal wieder besprechen, in der Küchenbesprechung, was ist jetzt, was liegt an, welche Probleme haben wir, welche Veranstaltungen kommen, Mengenplanungen. Also es ist mehr wirklich schon eher eine Unternehmensführung, als dass man jetzt in der Küche steht.
Ja.
Was irgendwie auch eine gute Entwicklung ist, weil man ja im Grunde auch das ja gelernt hat, so ein bisschen, weil man sagen kann, dass dieses Studium einen schon null darauf vorbereitet. Also ich glaube, das Studium ist halt da, also es hilft, dass man sich selber strukturiert und seine eigene Arbeitsweise kennenlernt, glaube ich, und sich ein bisschen einschätzen kann, wie tickt man. Ich glaube, das war auch der große Vorteil bei uns beiden, dass wir zusammen studiert haben und schon wusste, wie der andere auch arbeitet. Ich glaube, oft kommen ja zwei Leute zusammen, die vielleicht sogar auch befreundet sind, aber noch nie zusammen gearbeitet haben. Und ich glaube, das ist ja schon immer nochmal ein großer Unterschied, ob man abends ein Bier trinkt oder ob man zusammen irgendeine Präsentation schon mal ausgearbeitet
und dann
hat.
Abends dann noch
und dann abends ein Bier trinken geht.
Noch Lust darauf
ja,
hat, das
genau.
dann auch noch zu
ja,
Ende.
Ja, das ist das ist also etwas, was ich auch sehr schätze an uns beiden, dass das irgendwie von Anfang an so gut geklappt hat und die Freundschaft auch nicht jetzt darunter leidet.
Ja, ja, total wertvoll und positiv. Mhm. Also ich kann mir ja vorstellen, es ist sicher ein Segen, zu zweit zu sein, um das einfach auf mehr Schultern zu verteilen. Andererseits ist es wahrscheinlich trotzdem auch viel mehr Abstimmung, als würde man das alleine bewältigen müssen. Ne?
Ja.
Also ihr müsst halt viel kommunizieren, oder?
Ja. Genau, das muss man mal erst mal lernen. Ich finde, Kommunikation ist somit das Schwierigste, würde ich sagen, wenn man so ein Unternehmen führt.
Ja.
Aber wir würden es trotzdem, glaube ich, niemals alleine machen. Also wir haben auch so unterschiedliches Wissen oder Können oder Interessen, wir ergänzen uns wirklich gut. Und das ist auch, wir haben ja schon so Phasen, wenn einer so richtig fertig ist, ne, so ein Sommer einen wirklich so in die Knie grätscht und dann ist aber witzigerweise der andere in dem Moment irgendwie so gut beisammen, dass man sich so gegenseitig dann irgendwie so hochzieht. Und das ist auf jeden Fall super viel wert. Deswegen hat es, glaube ich, keiner von uns alleine gemacht.
Ja.
Und wir haben uns aber seit letzter Saison eigentlich auch nochmal vermehrt aufgeteilt. Also wir haben viele Jahre beide, also eigentlich alles gemacht. Mhm. Und haben dann aber gemerkt, es ist so viel Input, ne? Man kriegt ja irgendwie gar nichts mehr hin, weil man so viel im Kopf hat und an so viele Sachen denken muss. Und haben uns jetzt ja diese Saison eigentlich das erste Mal so richtig aufgeteilt, dass Julia Produktion mehr als Bereich hat und Buchhaltung und halt die Grafiksachen und ich mehr Veranstaltungen mache und die Läden und Personal. Mhm. Und das ist halt super, weil wir dann natürlich in dem Bereich schon sehr eigenständig agieren und uns nicht über jeden Pups, wenn man das mal so sagen kann, abstimmen muss. Ja. Was wir vorher halt schon mehr hatten. Also okay. Deswegen, es ist, wir sind.
Also trägt zur Effizienz dann eigentlich ja am Ende nochmal bei, oder?
Ja. Also es ist auch so ein Prozess, ne? Also ich meine, man merkt halt dann irgendwie nach einer Weile, boah, also jetzt irgendwie gerade kriegen wir es nicht hin. Und das hat dann schon so langsam angefangen, dass sich Bereiche herauskristallisiert haben, die dem einen mehr liegen und dem anderen weniger. Und dann fing das schon an, ne? Mit Buchhaltung mehr bei mir, bei dir waren mehr Veranstaltungen. Grafiksachen waren schon immer eher bei mir, aber Anke ist zum Beispiel auch die Partybeauftragte, also keine Party, die nicht organisiert so. Und dieses Produktion und Läden, das war dieses Jahr so wirklich halt nochmal so ein richtiger Cut, dass wir gesagt haben, okay, das ist jetzt so, damit auch die Leute wissen, wer ist mein Ansprechpartner, weil das ist ja auch oft schwierig für die Mitarbeiter, wen spreche ich denn jetzt an? Ja. Ist es jetzt Anke, ist es Julia, sind es beide? Dann haben wir oft dann jeder eine eigene Nachricht bekommen, haben dann jeder darauf geantwortet, obwohl der eine ja schon geantwortet hatte. Und also das sind so...
Ja,
das ist ein banales Beispiel, aber ich finde, das ist trifft halt schon ganz
bezeichnend. Ja,
genau, das war halt dann so mehrfach Arbeit und so ist es jetzt ein bisschen kanalisierter, dass jeder weiß, im Idealfall, wen er ansprechen kann.
Ja.
Auch das funktioniert immer noch nicht richtig gut, aber es ist,
wie gesagt, alles immer ein Prozess tatsächlich.
Genau, dass die Illusion, dass alles immer direkt funktioniert, da kann man sich von befreien.
Jetzt wart ihr ja schon einige Male in Funk und Fernsehen auch mit eurem Nice, ich nenne es jetzt einfach so. Wie ist es für euch, so mediale Aufmerksamkeit auch zu bekommen? Das ist ja ein riesen Werbeschub dann auch jedes Mal. Ich hoffe auch durch diesen Podcast noch mal mehr.
Ja, es ist auf jeden Fall, zeigt es einem, dass man viele Dinge richtig macht, glaube ich. Also es war ja bei uns auch so, dass wir noch bevor wir den Laden hier aufgemacht haben, hatte die FAZ hier über den Gartenfährplatz berichtet und uns nur in einem Satz erwähnt. Daraufhin kam dann irgendwie das Ding der Jugendsender auf uns zu und hat gemeint, oh, ihr macht da einen Eisladen auf, dürfen wir euch begleiten, und hat uns dann halt beim Aufmachen eigentlich gefilmt, ne, an verschiedenen Punkten oder zu verschiedenen Tagen, was für uns halt auch eine super Möglichkeit war, weil wir dadurch schon auch bekannt geworden sind. Wobei Mainz auch, muss man sagen, eine dankbare Stadt für so Sachen ist. Also wir hatten natürlich viele Freunde von früher, wir sind beide hier aufgewachsen, aber trotzdem ist Mainz, sobald was Neues ist, sind die dankbar und wollen es ausprobieren. Ne? Also ich finde, Mainz hat einfach die perfekte Größe und die perfekte Mischung an Menschen und auch eine super Mentalität der Menschen. Mhm. Deswegen, das ist auch perfekt gewesen, aber durch die Medien sind wir natürlich, dadurch, dass es, glaube ich, so ein Konzept aber auch so noch nicht gab, ne, haben wir auch dann einen Gründerpreis gewonnen, waren relativ schnell bei den 15 besten Eisdielen im Feinschmecker mit dabei. Und das hat uns natürlich schon auf jeden Fall einen Schub gegeben. Das kann man schon so sagen, ne?
Ja, total. Wird man da eigentlich vorgeschlagen für so Preise oder muss man sich da bewerben? Oder ist es dann irgendjemand, der sagt, hey, guck die mal genauer an. wie läuft denn sowas?
Ich glaube, es ist unterschiedlich, ne? Also es gibt beim Feinschmecker mussten, glaube ich, Kunden einen vorschlagen. Das ist oft bei solchen Votings, dass man dann vorgeschlagen werden muss von Menschen, die einen schon gut finden. Mhm. Bei anderen Preisen, da war es, ich glaube, da war es so, dass gesagt wurde, hier, es gibt den Preis, guckt doch mal, ob ihr euch bewerben wollt. Mhm. Genau, also ich glaube, beim Pioniergeist war das so, ne?
Ja.
Mhm. Genau, weil wir da hätten wir uns nicht beworben irgendwie, weil es irgendwie so krass war. Und
denkst du, du bist ja nur eine Eisdiele, ne? Also warum sollte man da so einen Preis mitmachen? Also das ist also nach wie vor immer noch, wo wir denken so, hä?
Aber es geht halt im Grunde auch darum, dass du halt irgendwie ein Pionier bist im Sinne von Ideen und auch mal was sie wagen und auszuprobieren. Und ich glaube, dass das dann der dritte Preis war, da ist ja immer so ein bisschen individuelleres Unternehmen und
Toll. Also Glückwunsch dazu auch nochmal.
Ja, es ist schon, schon lange her.
Schon lange her, aber darf man trotzdem nochmal gratulieren.
Es war auf jeden Fall eine gute Party danach.
Ja, stimmt.
So soll es sein. Wie ist denn das so von eurem Alltag her? Da gibt es ja sicher die ein oder andere Anekdote. Du hattest ja vorhin schon mal eine erzählt. Gibt es sowas, wo ihr sagt, boah, das ist so skurril gewesen in all unseren Jahren, die wir jetzt da tätig sind oder irgendwas, wo ihr vielleicht auch an so einem Punkt mal, wo ihr gesagt habt, nee, jetzt lass mal das Ganze vielleicht da sowas, oder?
Also ich muss immer, aber die haben wir auch schon öfter erzählt, ja, über diese Anekdote, die, weil wir ja schon so zwei Mädels waren, die jetzt so dieses Business aufgezogen haben und es war für viele schwer zu verstehen, dass Mädels sowas machen, also so zwei Frauen jetzt plötzlich irgendwie Chefs sein wollen. Und wir hatten unser Eisfahrrad, waren für eine Veranstaltung gebucht und das musste man immer, das wiegt über 200 Kilo, man muss das über so Rampen in so einen Transporter hieven und wieder raus. Und deswegen hatten wir dann vor Ort jemanden gefragt, ob er uns helfen kann beim Rausholen des Fahrrads. Und der war, und dann erstmal, wieso schickt denn euer Chef auch so zur Mitsche hierher und so. Und wir so, ja, also wir sind die Chefs, ja. Und so Sachen hatten wir schon öfter, ne? Was macht ihr sonst? Geht ihr noch zur Schule oder so? Also wir wurden halt schon immer sehr belächelt, auch wenn wir irgendwie so eine Produktion dann geplant haben. Ne? Das war schon so öfter.
Ja, ich glaube, generell ist es auch so ein bisschen dieses Frauending, ne? Also man steht im Laden und dann so, ich würde gerne den Chef sprechen und so, ja, das bin ich. Nee, den Chef. Ja, das bin ich. So, ja. Okay. Oder auch, glaube ich, so diese Akzeptanz bei Handwerkern, beim Umbau von, wo ich dann mal gesagt habe, das ist aber, das macht man so nicht. Und im Endeffekt war es dann doch so. Also, das wandelt sich, glaube ich, aber auch gerade. Dass halt, wir haben jetzt schon so viele Produktionen irgendwie wieder umgezogen und wieder neu eingerichtet, dass man halt dann natürlich auch Erfahrungen sammelt. Und da dieses Ding sich da ein bisschen durchzusetzen. Aber ich glaube generell auch in diesem Eisbusiness sind jetzt einfach super viele Frauen auch dazugekommen. Ja, okay. Und deswegen ist es, glaube ich, auch so bei Lieferanten und so, das ist einfach jetzt ein ganz anderes, ganz anderer Umgang, finde ich.
Also habt ihr ja wahrscheinlich auch so an Standing dazu gewonnen, einfach durch die Erfahrung, oder? Mhm. Ja. Gab es so einen Moment, wo ihr sagtet, jetzt geht's nicht mehr weiter für euch? Aber dadurch,
ich glaube, dadurch, dass
so
wir immer so drin waren auch, also dann hat man ja irgendwie auch nicht mehr so einen Exit gehabt. Wobei ich immer denke, wenn ich wüsste, wenn ich jetzt irgendwie vor 11 Jahren gewusst hätte, wie sich das alles entwickelt und ich das vorher schon gewusst hätte, bevor ich angefangen hätte, hätte ich es, glaube ich, wahrscheinlich gar nicht gemacht, weil man zu großen Respekt davor hätte, Steuern, keine Ahnung, Personalführung, boah. Ne, weil wir den Laden eigentlich so geplant hatten, das ist ein kleines Ding, wir machen das nebenbei, wir sind maximal zu dritt, wir brauchen das Ganze drumherum, Lagerhaltung, wie bestelle ich Sachen. Ne? Es sind ja so viele Sachen, die man sich dann aneignen musste, dass ich, glaube ich, total Angst davor gehabt hätte, das so zu machen. Und so als wir gegründet haben, war es ja eher anders geplant. Deswegen hat sich das für mich auch gar nicht so mutig angefühlt, weil es ja so nebenbei war. Und jetzt bin ich aber voll froh eigentlich, weil ich glaube, es gibt selten Berufe, also wenn ich jetzt in meinem Beruf geblieben wäre in der Agentur, ich hätte einfach so viele Erfahrungen nicht gemacht und so viele Sachen nicht gelernt, dass das schon, finde ich, eine tolle Möglichkeit ist mit dem Laden. Also auch, dass wir immer so Projekte, auf die wir Bock haben, einfach umsetzen können. Mhm. Also wir haben ja auch dieses Spendenprojekt in Malawi, wo wir eine Schule aufgebaut haben und sowas. Und das finde ich, da bin ich immer noch sehr stolz drauf, weil es so ist, ja cool, mit einem Eisladen schafft man es einfach, damals 20.000 Euro Spenden zu sammeln und dann diese Schule aufzubauen. Und das sind so Sachen, die mich dann glücklich machen und auch diesen ganzen Stress, den wir haben und viel, viel Arbeit, ne, und auch vielleicht so Sorgen, weil man ja schon eine große soziale Verantwortung auch seinen Mitarbeitern gegenüber hat, die dann aber so ein bisschen in den Hintergrund rücken. Also das sind schon Sachen, wo ich es immer wieder dann machen würde auch.
Also wow, ich bin ganz berührt, weil ihr seid so richtige Powerfrauen und im Prinzip ist es ja so aus so einer Idee heraus zu einem großen Unternehmen geworden und das ist ja einfach nur irre. Also dass ihr das geschafft habt, dass ihr euch das alles angeeignet habt. Also ich ziehe meinen Hut, ich habe keinen auf, aber ich ziehe ihn trotzdem imaginär. Ich finde das richtig, richtig irre. Und ich finde es auch so spannend, weil man schlägt so ein Eis ja mal schnell weg. Aber was da alles dahinter steckt, das war mir tatsächlich auch einfach nicht so bewusst. Oder? Oh, ich eigentlich auch nicht am Anfang, so wie ich es rausgehört habe. Ne? Ja, und Ne? Also irre.
Mhm. Nee, aber es bringt einen schon, das finde ich, kann man auch nochmal sagen, an die Grenzen seiner Kräfte auch. Also klar, wir sind Powerfrauen. Ich glaube auch, dass man das sonst auch gar nicht so irgendwie geschafft hätte. Aber es ist schon auch oft so, und das ist dann wieder der Moment, da ist der eine gut drauf und der andere nicht. Aber das gibt schon Momente, wo man einfach auch ein bisschen zweifelt. Und auch dann weiß, okay, ich komme jetzt eigentlich gar nicht raus aus der Nummer.
Ja.
Also während Corona wäre ich super gerne irgendwo angestellt gewesen.
Ja, das stimmt.
Und hätte irgendwie dann zu Hause Sauerteigbrot gebacken.
Ja, ja.
Stattdessen mussten wir gucken, wie wir dieses Unternehmen irgendwie weiterführen und über Wasser halten und unsere Mitarbeiter beschäftigen. Also da war einfach, fand ich, es so ein krasser Stress, den man hatte. Ja, deswegen, also da, das ist immer so ein, und dann denke ich mir wieder, oder man muss es sich auch dann vor Augen halten, was die positiven Dinge sind, eben durch diese Selbstständigkeit. Und das, finde ich, ist manchmal nicht so einfach. Also manchmal vergisst man das auch wieder, weil einen der Alltag dann irgendwie so in Bann hat und man halt dann irgendwie, ich muss das machen, ich muss das machen. Jetzt ist es nämlich Herbst und deswegen flaut es jetzt wieder ab. Die Erinnerung wird schon wieder ein bisschen rauer zum Sommer hin. Aber das ist nämlich auch so. Also es ist, ja.
Ja gut, aber dass es Gott sei Dank so ein bisschen diese Durchatemphasen dann gibt, weil sonst würde man es ja tatsächlich
nicht durchhalten. Nee, das würde man nicht durchhalten.
Ne? Das wäre...
Wenn es ganz sicher Sommer wäre, wäre schwierig.
Ja. Eigentlich wäre es schön, aber für uns wäre es schwierig.
Ja, klar. Ja, nee, Erholungspausen braucht ihr ja auch. Das heißt, ihr geht schon auch mal in den Urlaub oder gönnt ihr euch das gar nicht? Oder doch?
Doch. Ja. Also das sind halt auch jetzt so die Zeit, wo man es gut dann auch mal machen kann.
Mhm.
Also das haben wir auch von Anfang an, weil das sind einfach wichtige Tage, Wochen, ne, wo man dann wirklich mal runterfahren kann, reflektieren kann, neue Kraft tanken kann.
Ja.
Weil es halt einfach definitiv im Sommer so ist, ne? Also es, dass man halt schon jeden Tag erreichbar ist, ne? Und dann geht halt sonntags die Sahnemaschine nicht oder die Spaghetti-Eispresse klemmt oder sowas. Und es sind schon noch Sachen, wo wir dann schon mit involviert sind, einfach irgendwie und deswegen oder Veranstaltungen, die dann ja auch immer irgendwie am Wochenende sind. Deswegen sind so Urlaube auf jeden Fall wichtig und das schaffen wir auch auf jeden Fall, die zu machen.
Ja, Gott sei Dank. Wunderbar. Wenn ich jetzt ja Otto Normalbürgerin bin und zack, möchte auch Eis machen, dann müsste ich dahin, wo ihr wart, oder kann man das bei euch auch lernen?
Nee, bei uns bieten wir solche Eismacherkurse nicht an, bisher zumindest. Also wir hatten auch jetzt wieder so ein Ding, ne? Überlegen schon länger, dass man vielleicht auch mal so kleine Kurse anbieten kann.
Mhm.
Da sind wir jetzt aber noch am Tüfteln, in welchem Umfang und wie, das wäre jetzt so fürs neue Jahr, sind wir dann noch am Überlegen, ob man das dann macht. Dass man zumindest vielleicht auch für eine Feier oder so mal kommen kann oder am Kindergeburtstag oder auch wirklich ernsthaft für Leute, die gerne mehr Eiswissen haben wollen und nicht nur mal Eis machen. So, also das ist ja schon auch nochmal ein Unterschied. Aber bisher konnte man bei uns jetzt nicht lernen, wie man Eis macht.
Das Gute ist ja aber auch, dass für alle HörerInnen, die jetzt nicht im Rhein-Main-Gebiet leben und nicht direkten Zugriff auf eure Eissorten haben, dass man Eismixe für zu Hause bestellen kann. Magst du über dieses Konzept kurz mal nochmal berichten?
Genau, gerne. Also die Eismixe haben wir auch ins Leben gerufen, als diese Thematik kam, was machen wir im Winter?
Ja.
Es wird weniger Eis gekauft und deswegen, oder auch um Eis zu verschenken, das ist ja oft auch ein bisschen schwierig. Und deswegen haben wir dann diese Art Backmischungen entwickelt, mit denen man zu Hause das Eis selber machen kann. Man kann es mit, aber auch ohne Eismaschine machen. Und es gibt im Grunde einen Vanille- und Schokomix und dann nochmal so einen Grundmix für Frucht oder für Milcheis. Bei Milcheis haben wir jetzt auch auf das Rezept von Milchreiseis hinten mit drauf. Also da muss man quasi dann nochmal Milchreis kochen und dazugeben. Ja, wir haben dazu auch so zwei Kochbücher gemacht, zusammen mit der Brit damals. Haben wir dann im Grunde alle Rezeptmöglichkeiten nochmal zu diesen Mixen oder Anregungen. Man kann natürlich genauso wie wir ja auch experimentieren, kann man zu Hause das auch dann. Und dann waren da noch ein paar Backideen generell, also was man noch zu dem Eis machen kann. Ja. Genau, also es ist das Nice at Home und da haben wir dann eine Sommeredition und dann die Winteredition. Genau.
Ja.
Genau. Und das kann man bei uns im Shop kaufen. Also wir haben einen Online-Shop, den haben wir auch während Corona auf die Beine gestellt, weil das ja dann mit diesen Liefertouren begann, dass wir Eis ausgeliefert haben. Und mittlerweile kann man da jetzt so allerhand von unseren Merch-Sachen kaufen. Da irgendwie, genau, diese 10-Jahres-Edition, da haben wir dann auch so Hoodies und T-Shirts gemacht mit so Klett-Patches, dass du dann immer, gesagt, immer so gern, du hast ein T-Shirt und du kannst dann das Patch
keiner, dass du jeden Tag das gleiche T-Shirt hast.
Genau.
Voll clever.
Genau, also das sind so die Möglichkeiten, dass man halt auch außerhalb von Mainz Nice im Grunde genießen kann.
Ja, toll. Ganz wunderbar, wobei ich hier jedem und jeder empfehle, persönlich vorbeizukommen und das zu probieren. Und ja, dann kann man sich ja treffen und
ja, das ist klar.
Auf ein Eis bei Eis.
Ja,
genau, so wäre der Plan. Wollt ihr noch eure Kontaktdaten nochmal raushauen? Wie und wo seid ihr erreichbar? Wie kann man vielleicht auch mit euch zusammenarbeiten, wenn man jetzt als, ach ja, doch, das könnte ich mir für die nächste Saison vorstellen, Mensch ist. Genau, vielleicht da noch ein paar Worte.
Ja, also generell würde ich sagen, bündeln wir eigentlich alles in unserem Infopostfach, also info@n-eis.de. Mhm. Da ja, kommen alle Anfragen rein, da haben wir Zugriff drauf und im Idealfall, wie du ja gemerkt hast, bekommt man auch dann eine zeitnahe Antwort. Im Sommer dauert es ein bisschen länger. Genau, aber ansonsten ist es jetzt auch so, dass jetzt die Vorweihnachtszeit ist und wir jetzt ja diese Eisbomben, von denen wir ja schon erzählt haben, da läuft jetzt auch die Vorbestellungsfrist. Also im Shop kann man das dann vorbestellen, dass wir da das einigermaßen hinbekommen, dass alle auch das bekommen für Weihnachten.
Genau, und der Shop ist über die Homepage zu erreichen. Ja. www.n-eis.de.
Genau, ja. Ansonsten einfach auf Instagram oder Facebook gucken, da ist auch immer nochmal alles zu sehen.
Ja. Ich werde all diese Dinge, die wir jetzt gerade gehört haben, in meinen Shownotes verlinken, sodass du dann nur einen Klick entfernt bist von der Homepage oder von Instagram und den anderen Social-Media-Kanälen. Genau. Ich danke euch von ganzem Herzen für eure Zeit, für eure Geschichten. Dass ich da so viel Einblick haben durfte, finde ich ganz großartig und wünsche euch viel Erfolg, immer gute Nerven, weiterhin so kreative Ideen und was es alles braucht, damit ihr mit Freude dabei bleibt.
Vielen, vielen Dank.
Vielen Dank.